Es ist eine ganz besondere Folge vom Brotherly Talk heute, deswegen steige ich direkt mal ganz besonders kontrovers ein, nämlich mit dieser Frage hier. Haben die Philadelphia Eagles dieses Spiel gegen die Buffalo Bills eigentlich gewonnen oder haben die Bills das Spiel verloren? Kurz sacken lassen, vielleicht auch kurz aufregen, aber ich finde schon, dass diese Frage eine Berechtigung hat. Und in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich so gedacht, wie cool eigentlich, einen besseren Jahresabschluss kann es doch eigentlich gar nicht geben für 2025, denn die Eagles haben in diesem Spiel doch irgendwie genau das zusammengefasst, was so ein ganzes Jahr für uns alle bereithält, oder? Guck doch mal, Freude, Glück, Euphorie, Anspannung, Zweifel, Aufregung, Ärger, Wut, Erleichterung, Demut und am Ende vielleicht Dankbarkeit, oder? Damit herzlich willkommen zur 50. Ausgabe vom Brotherly Talk. Danke, dass ihr dieses Jahr mit uns und mit den Philadelphia Eagles verbracht und irgendwie auch ausgehalten habt. Ja, und das Dankeschön von mir geht nicht nur an euch, sondern auch an dich, Tim. Cool, dass wir uns immer noch verabreden und diesen Podcast aufzeichnen und cool, dass du immer eine Antwort auf alle Fragen hast, vor allem auf diese hier. Wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
Ja, danke dir, Flo, und auch danke von meiner Seite an alle Hörerinnen und Hörer des Brotherly Talks. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr uns so treu folgt und immer weitere neue Hörerinnen und Hörer dazukommen. Das ist auf jeden Fall klasse und herzlichen Dank dafür. Mir geht's sehr gut. Ich bin tiefenentspannt, Flo. Wir hatten ja Weihnachten. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. Ich bin großer Weihnachtsfan, konnte mich etwas erholen, hab noch etwas frei und von daher geht's mir ganz hervorragend. Aber was natürlich allen da unter den Nägeln brennt, abgesehen davon, dass ich gleich wissen möchte, wie dein Weihnachten war, ist natürlich, alle haben gesehen, was der Flo da wieder in Nordamerika getrieben hat. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen anekdotisch erzählen, so ein, zwei, drei Highlights von deinem Ausflug ins Packersland.
Sehr gerne. Und viele haben auch geschrieben mit so einem Augenzwinkern, was ich ganz süß fand, falsches Jersey oder falsche Jacke und so. Das finde ich dann ja noch gut. Aber wenn dann so Kommentare irgendwo stehen, der ist doch Eagles-Fan, weißt du, so gebasht, da habe ich so gedacht, ja, Leute, ihr wisst doch, ich
bin Football-Fan. Ja, vielleicht waren das aber Packers-Fans, die böse waren. Die Eagles-Fans sind ja mal ganz brav.
Kann auch sein. Also viel Glaskugel an der Stelle. Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe alle Packers-Fans eigentlich als sehr freundlich und sehr welcoming so erlebt. Also es war total schön. Wir haben ja nicht nur Green Bay gemacht und das Spiel gegen Chicago gesehen, sondern waren auch noch in Chicago. Wir waren auch in Milwaukee, haben viel Sport geguckt, auch mal abseits des Footballs, also Eishockey, College Basketball geguckt, NBA geguckt, die Milwaukee Bucks. Giannis war 40 Sekunden auf dem Court und ist dann verletzt runter. Das war echt ein bisschen gemein, aber wir haben ihn zumindest bei den Warm-Ups gesehen. Und so ein bisschen Parallele zum Football oder zum Profi-Football, zur NFL, auch da in der NBA im Vergleich zum College Basketball, Tim, ey, stehen da ja absolute Freaks of Nature auf dem Court, ne? Das ist Wahnsinn, wenn du das siehst und dann auch noch relativ nah dran bist. Also wir haben das sehr genossen. Wir haben die Gastfreundschaft in Green Bay sehr genossen. Wir fanden Lambeau unglaublich beeindruckend. Also das muss man als Sportfan eigentlich unbedingt mal gesehen haben und gerne auch in diesen Bedingungen. Du musst dir vorstellen, da waren ja irgendwie, wir haben ja geschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch gesehen habt, als ich da an der Sideline stand. Es war so kalt, ich konnte die Lippen nicht mehr aneinander bringen. Also wenn ich versucht habe, Ball zu sagen, ist nur noch irgendwie so ein Wall rausgekommen, weil es so kalt war da unten. Und dann haben die vor dem Spiel auch so eine Plane auf dem Rasen gehabt. Und da wurde heiße Luft drauf gemacht, um diesen Rasen irgendwie bespielbar zu machen. Und dann kurz vor Kickoff haben sie diese Plane erst runtergenommen. Aber der Rest im Publikum, diese Alubänke, auf denen du da sitzt, ne, du hast ja keine einzelnen Plätze, das ist ja Wahnsinn, was die Packers-Fans da irgendwie aushalten, aber irgendwie auch Teil von deren DNA. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr schön. Und am Ende, also nochmal, ich bin Football-Fan, das war ein einmaliges Erlebnis und wirklich cool. Und ich mag die Packers so lange, bis sie gegen die Eagles in den Playoffs spielen. Da mag ich sie noch ein bisschen, darüber hinaus wahrscheinlich auch, aber eben anders.
Ja, sehr gut. Und dann hast du dich hoffentlich über Weihnachten auch wieder gut erholen können.
Ja, total. Also wir machen immer Weihnachten ganz klein, ganz entspannt, ohne Zwänge, ohne Verpflichtungen, was wir seit Jahren so machen und was uns immer total gut tut. Also irgendwie, ich sag immer, wir machen so Jogginghosen Weihnachten. Wer Lust hat auf eine Joggingbuchse, macht das halt einfach. Und wer keine Lust drauf hat und sich irgendwie schick machen möchte, auch fein. Und dann machen wir viel Also sind wir viel so bei uns, ne? Verbringen Zeit miteinander. Wir haben mal wieder Spiele gespielt und so. Also das, was man eigentlich nie macht. So. Und viel gekocht, gut gegessen. Es war wie immer sehr, sehr schön.
Ja, sehr gut. Das klingt auch sehr gut. Ja. Ja. Bei uns ist es ganz ähnlich. Also auch entspannt zu Hause. Mein Bruder, meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten haben wir so ein bisschen gefeiert. Dann, als dann sozusagen der Familienteil vorbei war, so Richtung 22:30 in der Nacht, treffen wir uns dann traditionell immer noch mit ein paar Freunden, quatschen ein bisschen, würfeln. Ah. Das ist bei uns so ein Weihnachtsding, die Weihnachtswürfelei. Das ist immer ganz
würfeln
gut.
Um die Geschenke oder was?
Nee, tatsächlich nicht, sondern der Gastgeber, viele Grüße gehen raus an Andi, der organisiert quasi immer ein paar Getränke und wir spielen ein Spiel. Das würde mich mal interessieren, vielleicht kennst du es und vielleicht da draußen kennt ihr das auch, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben oder mir mal schreiben. Und zwar heißt das Spiel Jule. Habt ihr das schon mal oder hast du das schon mal, Flo, gehört?
Nee.
In manchen anderen Regionen, habe ich jetzt erfahren, in Deutschland wird das auch Schocken genannt. Hast du das vielleicht schon mal gehört?
Ist es ein Saufspiel? Ich kenne Meiern. Kennst du Meiern?
Das ist anders. Das ist anders. Ah, okay. Ja, also jetzt nicht prinzipiell ein Saufspiel. Also natürlich trinkst du was dabei, aber grundsätzlich natürlich. Hast du 3 Würfel und dann geht es um die Kombination, die du damit würfeln kannst. Es ist nicht so einfach wie Meiern. Also das spielen wir eigentlich immer. Und dann derjenige, der die Runden verloren hat, der wirft dann halt ein bisschen Geld in den Topf rein, von dem dann die Getränke bezahlt werden und so. Also es ist eher so ein nettes Zusammenkommen, ein bisschen Quatschen. Das war ganz schön. Und am ersten Weihnachtsfeiertag natürlich auch ein bisschen Football geschaut. Die NFL beglückt uns ja, worüber die NBA ja überhaupt nicht happy war, das habt ihr vielleicht da draußen mitbekommen. Traditionell waren das ja immer die NBA Christmas Games, dann hat sich die NFL gedacht, so Moment mal, da gibt es ein bisschen Geld zu verdienen, das müssen wir doch auch machen. Und fand ich sehr unterhaltsam, von daher auch viel Sport geschaut, generell zweiten Weihnachtsfeiertag ein bisschen Boxing Day geguckt in England, das war auch ganz nett. Und von da auch gut erholt, hab jetzt auch noch ein bisschen frei. Und das Highlight natürlich der freien Zeit ist die Aufnahme des 50. Brotherly Talks.
Ist das krass, ne? 50.
Ja, ist verrückt, oder? Ich habe auch schon, wir machen das schon irgendwie 2,5 Jahre so ungefähr, ne? Das ist schon krass.
Ja, Wahnsinn. Guckst du eigentlich Dart?
So ein bisschen immer mal wieder. Du?
Ja, man kommt ja kaum drum herum, ne? Ehrlich gesagt. Also es ist ja super präsent. Ich bin nicht so der Fan von diesen, ich weiß nicht, ist das despektierlich zu sagen, von diesen Kneipensportarten zumindest. Kommt es ja daher und ich habe da noch nicht so reingefunden. Also versucht mich mal zu überzeugen bei Gelegenheit, noch kriegt es mich nicht.
Ja, ich meine, wir haben das früher selber, ich meine, ich bin ja zwar in Frankfurt geboren, aber in Osthessen, der Ort heißt Burkauen, das ist so in der Nähe von Fulda, könnt ihr mal googeln, ganz nette Gegend da, aber da ist halt natürlich nicht viel los und das heißt so unsere Jugend von, keine Ahnung, 14 bis 18 so ungefähr, hast ja kein Auto logischerweise, haben wir dann in der näheren Stadt, das war dann Hünfeld, da gab es eine Bar, wo wir mal reingegangen sind oder Kneipe, wie man sagen würde, und da gab es halt 2 Möglichkeiten, ne? Du hast halt entweder Darts gespielt oder Billard und von daher haben wir dann halt selber auch öfters so in den jugendlichen Zeiten dann halt irgendwie ein bisschen gedartet, ein bisschen Karten gespielt, ein bisschen Billard gespielt, das ist so das Klassische, was du am Land so machst. Und deswegen haben wir eigentlich immer schon so ein bisschen Dart geguckt und da, das war so, ich lasse mich mal kurz nachrechnen, wann das war so 2000, 2001, so alt bin ich schon. Flo ist erst 29 geworden, wenn ihr auch mal seine Insta-Bilder anschaut.
Wo jetzt?
ja, auf jeden Fall gab es damals auch schon die Dart-WM, die war aber noch ziemlich klein und das lief noch auf DSF, hieß das ja damals noch, so alt ist das schon. Da habe ich das immer schon ab und zu mal geguckt, wie damals auch Snooker ganz, ganz groß war. Ronnie O'Sullivan, jetzt seht ihr schon, was für ein Sportnerd. Ich auch damals schon war mit irgendwelchen dubiosen Randsportarten. Da habe ich ein bisschen Darts geschaut und habe ich so ein bisschen verloren. Und jetzt ist ja so wirklich, wie du sagst, so ein bisschen Mainstream geworden. Hab wieder auch mal ein bisschen reingeguckt. Ich finde es auch ab und zu noch ganz unterhaltsam, aber es ist nicht mehr so wie früher. Und was du jetzt ja auch mitkriegst, das finde ich immer ein bisschen schade, aber ich meine, das ist auch normal war am Ende des Tages. Viele Spieler haben sich jetzt ja auch beschwert, dass das Publikum, was dort vor Ort ist, eigentlich nicht mehr wirklich ein Darts-Publikum ist, sondern einfach halt nur säuft und halt relativ unsportlich ist. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass so diese traditionelle Stimmung im Alley-Pally dann halt ein bisschen weggeht und eher so ein Kirmes-Feeling da reinkommt. Aber gut, ich meine, am Ende ist es ja bei allen Dingen so, die irgendwie cool und hip sind, dann ist es ja auch nachvollziehbar, dass dann alle daran teilhaben wollen, dass dann nicht mehr so ist wie früher.
Als du Dart gespielt hast mit 15, 16, habe ich geflippert. Da bin ich gut drin.
Ja, das ist auch eine
Flipper-Challenge
cool.
Machen, bei Gelegenheit.
Flipper konnten wir uns in Osthessen nie leisten, die gab es ja nicht.
Ja, sehr gut. Du, mein Bruder, ne, der ist so drin in dieser Darts-Geschichte, dass er jetzt hinfliegt Anfang des Jahres. Ja, ja.
Ui, das ist aber ein toller Spaß, ey, zu den Endspielen.
Ja, der zieht durch, der hat so Bock drauf und wünscht sich dann auch zu Weihnachten jedes Jahr irgendwie neue Dartpfeile und so, die müssen dann so und so aussehen und nochmal, ich bin da nicht drin, aber das hat ja eine totale Daseinsberechtigung, finde ich immer, ne? Wenn es funktioniert, das ist wie bei uns, weiß nicht, Let's Dance und das Dschungelcamp. So, wenn es funktioniert, hey, dann hat es eine absolute Daseinsberechtigung.
Ja, und was ich halt total cool finde, ist, dass ich jetzt durch diesen Dart-Hype in den letzten 10 Jahren, da ist ja der Hype dann erst richtig groß geworden, dann auch so ganz viele Dart-Vereine gebildet haben. Ich krieg das nur deswegen mit, weil, wie gesagt, ein paar Kumpels von mir aus der Heimat dann einfach selber in der lokalen Dorfkneipe dann irgendwie einen Dart-Verein gegründet haben. Und das sind dann einfach irgendwie halt auch wieder irgendwie, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das Sport ist oder nicht. Also, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, Schach ist auch ein Sport und das Dart ist recht einer, weil da bewegst du dich noch ein bisschen mehr. Und es ist ja schon Präzision.
Jetzt machst du eine Diskussion auf. Was
nee, die will ich gar nicht aufmachen. Für mich ist Datensport, ja. Genau wie Schachensport ist und die anderen auch. Nee, von daher ist es für mich auch ein Sport. Und was ich sagen wollte, ist, ich finde es total cool, dass sich da jetzt wieder so Vereine bilden, wo dann wieder Gemeinschaften entstehen, die Leute Zeit zusammen verbringen. Und das können dann halt auch Leute machen, die vielleicht nicht so sportlich sind, um dann halt irgendwie Fußball zu spielen, keine Ahnung, Tennis oder sonst irgendwas. Weil jetzt haben wir natürlich noch in Deutschland nicht so viele Footballvereine, dass dann vielleicht auch der 160-Kilo-Schrank aus dem Schwarzwald dann irgendwie Football spielen kann in der O-Line, sondern der kann dann halt vielleicht Dart spielen, wenn seine Knie dann irgendwie das Fußball nicht mehr mitmachen.
Da zeigt sich wieder mal die große Sozialkompetenz von unserem Tim hier im Podcast.
Nee, vom Sport.
Ja, oder
die
das.
Verbindende Wirkung des Sports.
Sehr gut. So, jetzt haben wir uns knapp 12 Minuten warm gelabert, jetzt machen wir mal Football, oder was meinst du?
Ja, so ein bisschen geht schon.
Lass machen. Einmal noch kurz rückblickend, weil wir ja diese Pause gemacht haben im Dezember. Wir sind ja jetzt in Woche 18 der laufenden NFL-Saison. Unsere letzte Folge, ich habe nochmal nachgeschaut, Tim, haben wir in Woche 12 aufgezeichnet. Seitdem gab es eine Niederlage gegen die Chicago Bears, 15-24. Eine 22-19 Niederlage in Overtime gegen die LA Chargers. Am 14. Dezember dann ein 31-0 gegen die Las Vegas Raiders. Haben wir alle sehr gejubelt, dann noch einen sehr bedeutenden Sieg gegen die Division Rivals Washington Commanders 29-18 und jetzt eben in Woche 17 den knappen, glücklichen, souveränen Zittersieg gegen die Buffalo Bills. Zwei Fragen, Tim. Wie hast du die letzten Wochen der Eagles erlebt? Es gab ja auch was zu feiern, nämlich den historischen Back-to-Back-Division-Titel in der NFC East. Gab es seit 21 Jahren nicht mehr. Und dazu noch die Frage, dieser Satz, wenn du im Dezember den besten Football spielst in der Saison, gibt es einen tiefen Playoff-Run. Wie sehr greift der für dich mit Blick auf die vergangenen Wochen?
So viele Fragen in einer Frage verpackt. Sorry. Ich versuche sie mal nacheinander abzuarbeiten. Nein, macht gar nichts. Ich habe ein gutes Gedächtnis, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, frage ich gleich, ob ich was vergessen habe.
Waren nur zwei Fragen. Ich kann es nochmal zusammenfassen im Zweifel.
Ja, okay, sehr gut. Ja, vielleicht erstmal, um darauf einzugehen, was bislang geschah. Ich würde vielleicht noch, um das Bild komplett zu machen, ein Spiel dazu nehmen. Das haben wir natürlich besprochen. War aber, dass die Eagles ja vor dem Raiders-Spiel 3-mal in Folge verloren hatten. Ne? Das war ja neben den Niederlagen, die du erwähnt hast, gegen die Bears und Chargers auch noch das Spiel gegen die Cowboys.
Ja.
Komplett unnötig, wie wir alle wissen. Und dann kommst du halt mit so einer 3-Game-Losing-Streak natürlich mit Weltuntergangsszenarien ohne Ende um die Ecke. Ich meine, wir kennen alle Philadelphia und die Fans. Und vor allem in die Philadelphia Medienlandschaft. Also das war ja wirklich schon absolutes Armageddon, was wir da gesehen haben in Philly. Und war natürlich auch nicht gut, aber war auch immer wieder natürlich sehr unglücklich. Auch gegen die Chargers, das musst du und darfst du in Overtime da nicht verlieren. Komplett unnötig. Aber sei es drum, du hast 3 Spiele in Folge verloren und dann kommen die Raiders. Die Raiders, ohne Zweifel sicherlich, das kann man sagen, das schlechteste Team der NFL. Und das war wichtig, dieser 31-0 Sieg, weil auch das, wir hatten es immer wieder auch in unserem Podcast erwähnt in den letzten Wochen und werde ich sicherlich heute auch das eine oder andere Mal noch erwähnen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, bei der ganzen Bewertung dieser Saison, und jetzt geht es ja eigentlich die Saison erst richtig los dann in den Playoffs, aber bei dieser Regular Season musst du einfach im Hinterkopf behalten, als Fan der Philadelphia Eagles, die Eagles hatten einfach den zweit-toughesten Schedule. So, das heißt, die haben ja nur gegen Top-Teams gespielt, bis auf wenige Ausnahmen, haben gegen viele von diesen Top-Teams, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, auch gewonnen. Wenn auch nicht schön, aber am Ende des sei es drum, F it, wie der Amerikaner sagen würde. Und jetzt hast du mal ein Spiel, was die anderen Teams, die da oben stehen, andauernd haben gegen ein wirklich schlechtes Team, gegen einen schlechten Gegner. Ich meine, schau dir die Broncos an, die sind meines Wissens derselben Division wie die Raiders. Die spielen zweimal im Jahr gegen die und dann wunderst du dich, warum die Statlines von denen so toll sind. Also von daher war das, glaube ich, ein Spiel genau zur richtigen Zeit gegen einen sehr schwachen Opponent, wo du wirklich auch mal ein bisschen in den Rhythmus kommen kannst, ein paar Automatismen dir reinspielen kannst. Und ja, das Spiel war spektakulär. Ich habe mal so zwei Statistiken mitgebracht. Das eine ist natürlich, dass die Eagles mit diesem Sieg gegen die Raiders das zweitschnellste NFL-Spiel aller Zeiten hatten, Flo. Hast du das auch gelesen?
Nee, aber das wünsche ich mir manchmal im späten Spiel bei RTL. Weißt du, dann sitze ich nämlich nicht um 3:15 morgens im Hotel und denke, Alter, wo ist die Nacht geblieben? Sondern im Zweifel schon kurz nach Mitternacht. Das wäre auch mal nett.
Ja, die haben die quasi in Grund und Boden gerannt. Dadurch war das Spiel einfach irgendwie schon so nach 2,5 Stunden vorbei. Also komplett absurd. Das zweitschnellste Spiel tatsächlich aller Zeiten. Das ist ziemlich verrückt. Und dann eine andere tolle Statistik. Und die hat so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Die eine Medaille-Seite ist die Backups der Eagles, die dann natürlich reinkamen, weil dann die Starter geschont wurden, hatten an einem Drive mit 79 Yards 4 Yards mehr als die gesamte Raiders-Offense im gesamten Spiel mit 75 Yards.
Wow.
Also, das ist komplett wild. In einem Drive, die Backups machen mehr Yards als die Offense, First-String-Offense der Raiders im gesamten Spiel. Crazy. Wie eben erwähnt, jetzt kommt die zweite Seite der Medaille, hatten die Raiders 75 Yards, Total Yards, im gesamten Spiel. Damit hat die Defense der Philadelphia Eagles mit diesen 75 Yards die wenigsten Yards allowed eines Spiels in der Super Bowl-Ära. Es gab quasi noch nie seit 1955 ein Spiel, wo der Gegner weniger Yards erzielt hat. Das waren damals die Chicago Cardinals. Ja, wer kennt sie nicht? Also von daher, das war wirklich historisch, was wir da gesehen haben. Es gab da noch zwei schöne Seitengeschichten. Die eine ist, dass Nakobe Dean natürlich unfassbar gut gespielt hat, der sich dann jetzt ja leider verletzt hat und ja auch das Spiel gegen die Bills verpasst hat, aber dann sicherlich in den Playoffs auch wieder da sein wird. Der eine unfassbar
gute Saison spielt. Aber mit Jahad Campbell, muss man sagen.
Absolut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mega Spiel gemacht. Da sieht man auch die Tiefe der Defense des Rosters der Eagles. Und ein zweiter Punkt, Flo, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den wollte ich auch noch erwähnen, weil da haben wir beide auch drüber diskutiert und waren uns nicht ganz sicher, ob die Rückkehr von Brandon Graham eher so ein Ding ist für die Kabine, für die gute Laune, um den Vibe ein bisschen zu drehen oder ob der irgendwie vielleicht noch ein bisschen helfen kann. Und da waren wir uns eigentlich nicht wirklich sicher und haben gesagt, naja gut, der wird so seine ein, zwei Snaps machen. Aber wer hätte denn denken können, dass Brandon Graham auf seine alten Tage nach der Rückkehr aus dem Retirement ein Interior Defensive Line wird, Flo. Hast du das gedacht? Das
ist Wahnsinn. Nee, hab ich auch nicht gedacht. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass er so ein bisschen aus dieser für uns ja kleinen Maskottchenrolle dann irgendwie oder Motivatorrolle da irgendwie rausschlüpft und sagt, hey, sportlich funktioniert's dann auch.
2 Sacks als Interior Defensive Liner. Also muss man wirklich sagen, Hut ab. Und ich bin sehr gespannt, was er noch in den Playoffs bringt.
Absolut. Zweite Frage war, bester Football im Dezember. Wie ordnest du das ein für die Philadelphia Eagles?
Ja, genau. Also das ist ja so diese alte Binsenweisheit, der wir uns auch immer bedienen. Und wir haben es ja auch am Anfang der Saison, als es immer ein bisschen geruckelt hat, noch gesagt, du willst eigentlich noch nicht deinen besten Football spielen. Ich glaube, dass die Eagles, was die Defense angeht, absolut ihren besten Football gerade spielen. Das ist sensationell.
Das ist wirklich so.
Und die sind sowas von eingespielt, das ist wirklich überragend, habe ich nachher noch, wenn wir über das Spiel reden, auch noch eine coole Statistik für euch. Da kann man uns sagen, die Playoffs können kommen, weil wir wissen alles, alle Offense wins Games, Defense wins Championships, also da brauchen sich die Eagles mit der Defense auf keinen Fall verstecken. Und in der Offense, da werden wir nachher auch ein bisschen drüber reden, und ich nehme das vielleicht mal vorne weg, auch in der Bewertung dann des Spiels und auch mit dem Blick nach vorne. Wir wissen es ja alle und wir haben es auch in den vergangenen Folgen immer wieder diskutiert. Der Football, den Nick Sirianni in der Offense mit Petullo in seinem Scheme hat, ist darauf ausgerichtet, keine Turnover zu produzieren. Super konservativ und darauf ausgerichtet, dass du jedes Spiel die Turnover-Battle gewinnst. Und damit ist er unfassbar gut. Von daher, die erste Halbzeit gegen die Bills fand ich wieder überragend, wie sie auch da agiert haben, wie Jalen Hurts den Ball in enge Fenster reingeworfen hat. Und
in
die zweite
unfassbar
Halbzeit.
Unfassbar enge Fenster übrigens.
Ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Und dann auch wirklich der Punkt zu sagen, absichtlich, weil, und das ist jetzt ja definitiv Absicht, da habe ich nachher auch noch ein Beispiel raus, das Hard Knocks, wo ein Foto rausgeleakt wurde, sozusagen, die Amis konnten es ja schon sehen, wo einfach er auch in den Team-Meetings immer wieder darauf hinweist, Ball-Security, 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 das heißt in der zweiten Halbzeit, das war on purpose, schematisch, langweilig, konservativ, weil alles darauf ausgerichtet war, dass du auf keinen Fall die Turnover-Battle verlierst. Klar, das hätte am Ende fast in die Hose gehen können, ist es aber nicht. Von daher, um deine Frage zu beantworten, in der Defense spielen sie den besten Football. Ich glaube, in der Offense haben sie schon über die letzten Wochen auch gegen die Commanders und gegen die Raiders ein bisschen was probieren können. Glaube ich schon, dass das für einen tiefen Run reichen wird. Also du siehst mich, Flo, optimistisch. Und ich glaube, da geht was.
Und bester Football, da muss man vielleicht nochmal differenzieren zwischen attraktiver versus effektiver Football. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied, gerade in der Offense der Philadelphia Eagles. Tim, wir fliegen gleich rein ins Spiel gegen die Bills. Vorher noch ein kurzer Blick auf das aktuelle Playoff-Picture. Ist nämlich ganz spannend für die Eagles. Die Frage nach dem Spiel gegen Buffalo war nämlich, hast du noch die Chance, der Nummer 2 Seed in der NFC zu werden? Das hing nämlich vom Ergebnis der Partie zwischen den Chicago Bears und den San Francisco 49ers ab. Und die Bears haben geholfen. Sie haben nämlich verloren, 42-38. Und das gibt den Eagles jetzt tatsächlich die Möglichkeit, von der Nummer 3 auf die Nummer 2 zu rutschen am 4. Januar dann. Philly mit aktuell 11 Siegen bei 5 Niederlagen hinter den Bears, ebenfalls 11-5 und den 12-3 Seahawks, Tim. So, wenn es einen Sieg gibt am letzten Spieltag gegen die Commanders und die Bears gegen die Lions verlieren, dann bist du eben der Nummer 2 Seed und spielst gegen die Green Bay Packers in der ersten Runde. Bleibst du die 3, geht's dann gegen die 49ers oder die LA Rams. Welches Szenario gefällt dir da am besten?
Also am besten würde mir das Szenario gefallen, dass die Eagles den Nummer 2 Seed kriegen und die Packers spielen, weil ich glaube dort
aus persönlichen Gründen.
Auch aus persönlichen Gründen und auch objektiv gesehen, das haben wir auch jetzt gegen die Packers in den letzten zwei Saisons immer wieder gesehen, liegen die Packers einfach den Eagles. Jordan Love hat ja immer noch Concussion aktuell, Parsons ist verletzt.
Ja.
Also da sind so viele Leute gerade auf IR und angeschlagen. Die Packers wären, glaube ich, wenn man überhaupt davon spricht, also dankbar ist keiner, aber wenn wir jetzt davon reden, wen hast du zur Auswahl, dann ist natürlich, deswegen sind sie auch der Number 7 Seed, sind die Packers schon der leichteste Gegner und es wäre sehr wünschenswert, wenn die Eagles diesen Number 2 Seed erreichen. Und dementsprechend, und die Frage, Flo, die wollten wir, ich weiß gar nicht, ob wir sie hier diskutieren wollten oder hinten raus, wäre für mich auch ein Grund, warum ich zumindest mal nicht durchspiele, aber warum ich zumindest mal mit den Starters beginnen würde gegen Commanders, weil, wenn es normal läuft, ich meine, bei den Commanders ist mittlerweile der dritte Anzug da irgendwie auf dem Platz.
Ja, ja.
Wenn es normal läuft, dann lässt du die Starter halt irgendwie eineinhalb, maximal zwei Viertel spielen, ne? Aber du musst dieses Spiel gewinnen, um zumindest die Chance zu haben, weil das halte ich nämlich nicht für ausgeschlossen, dass das passiert, weil Detroit traue ich definitiv zu. Da geht es um nichts mehr, aber da geht es jetzt auch ein bisschen um die Ehre. Den traue ich definitiv zu, die Bears zu schlagen, dann wärst du eben halt Zweiter. Aber wie siehst du es mit den Startern, Flo?
Wie du. Ich würde dir auch spielen lassen, weil ich auch immer das Gefühl habe, also klar, es geht immer darum, auch sich zu schonen, wer hat Blessuren, wer muss sich auskurieren und so weiter. Aber ich finde jetzt viel wichtiger, gerade für die Offense der Philadelphia Eagles, im Rhythmus zu bleiben, wenn nicht endlich einen klaren Rhythmus zu finden, wenn er intern nicht schon da ist, was ich bezweifeln würde, ehrlicherweise. Aber bleib in der Rotation, bleib in der Routine und lass die Starter spielen und dann eben gucken, was ist nach den besagten ein, zwei Quartern in diesem Spiel gegen die Commanders. Und wenn du da irgendwie 21-3 führst, was ich hoffe, dann ist auch Ruhe.
Mhm. Und was jetzt sozusagen die anderen Varianten angeht, da ist die Kernfrage, also es gibt 7 Möglichkeiten, eine haben wir besprochen. Entschuldigung. Eine haben wir besprochen, 6 andere Varianten gibt es noch und von diesen 6 anderen Varianten gibt es 2 mit dem Gegner San Francisco 49ers und 4 mit Los Angeles Rams. Die Kernfrage, die das entscheiden wird, ist, wer kriegt den Number One Seed in der NFC? Ist es Seattle oder ist es San Francisco? Und das ist super cool. Die Schedule Maker der NFL haben sich wirklich einen sehr schönen Schedule ausgedacht. Gibt es ja ein paar Spiele, wo es noch um extrem viel geht. Also Stichwort Pittsburgh gegen Baltimore zum Beispiel. Unfassbar geiles Spiel, ne? Ja, mega gut. Dann hast du noch irgendwie Tampa Bay gegen Carolina. Und also es gibt wirklich einige Spiele, die noch wirklich Spannung versprechen. Aber Flo, die Frage, die ich stellen wollte, und du kriegst ja auch extrem viel mit über deinen Job bei bei RAN NFL. Glaubst du, dass die zu Hause die 49ers die Seahawks schlagen und damit den Number One Seed kriegen? Oder denkst du, dass Seattle zu gut ist und sich das Ding in San Francisco sichert?
Die Seahawks haben mir jetzt, also vor allem in Halbzeit 1, da haben wir wieder zwei Gesichter, ne? Haben sie mir nicht so gut gefallen. Übrigens, danke, dass du RAN NFL aus mir machst. Ich wusste gar nicht, dass...
Habe ich nicht gesagt RTL NFL?
Nee, du hast RAN
okay.
gesagt.
Das okay, sorry, ich wollte natürlich RTL NFL sagen, aber
so,
RAN
so
und RTL, ja.
Alles gut. Und die neue Job-Opportunities in 2026.
Gibt Flo alle NFL-Jobs?
Die nehme ich, auf jeden Fall. Es macht einfach zu viel Spaß. Genau. So, und aber die 49ers haben wirklich gut ausgesehen, fand ich. Ich finde ja so, also CMC, Christian McCaffrey, wie sehr der auch unter dem Radar irgendwie stattfindet dieses Jahr. Ich glaube, der hat ja schon wieder über 1000 Rushing, über 1000 Receiving. Wahnsinn. Und die 49ers haben sich für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, die haben sich so unter der Saison irgendwie so durchgeschlängelt und stehen jetzt plötzlich da, wo sie stehen. Also das Momentum sehe ich momentan eher bei den 49ers. Wie ist bei dir?
Ja, wenn das so kommt, ja, gute Frage. Also 49ers, das mag ich auch nicht wirklich. Das kommt tatsächlich auch noch aus der Zeit. Ihr erinnert euch alle noch dran, als die Eagles ja regelmäßig gegen die 49ers in den Playoffs gespielt haben und sich dann ja auch immer über alle möglichen Sachen und Ausreden gesucht haben und was war hier wieder der Grund, warum wir gegen die Eagles verloren haben. Also ich generell mag ich Teams nicht, die so ein bisschen so eine weinerliche Attitude haben, weil das ist für mich keine Winning Culture. Du siehst irgendwie in Detroit. Klar, jetzt haben die jetzt nicht den Super Bowl gewonnen, aber mir sind Teams viel lieber, die so ein bisschen dieses Wir gegen den Rest der Welt haben und dann, wenn du verlierst, den Fehler nicht bei den anderen suchst, sondern bei dir selber. Das mag ich einfach mehr. Deswegen hätte ich schon eine Sympathie dafür, wenn Seattle das holen würde. Aber du hast recht, die 49ers machen einen guten Job und wenn CMC gesund ist, dann ist er eigentlich kaum zu verteidigen. Dann ist er wahrscheinlich wirklich der beste Running Back der NFL aktuell. Ich bin sehr gespannt. Sam Darnold, sagt man ihm ja nach, deswegen würde ich es ihm gönnen, wenn er es diesmal das Gegenteil beweist, dass er es auf Deutsch gesagt verkacken würde in den entscheidenden Momenten. Deswegen würde ich ihm das sehr gönnen, wenn er eben jetzt halt in diesem extrem wichtigen Spiel, am Samstag spielen die ja schon um 8 Uhr Ortszeit, dann eben halt auch den Sieg für die Seahawks holt. Gehen wir davon aus, die Seahawks gewinnen für einen Moment, dann würden die Philadelphia Eagles, sofern eben halt dieses andere Chicago gegen Detroit-Szenario nicht eintritt, das lassen wir jetzt mal außen vor. Also wir sagen jetzt, Chicago gewinnt das Spiel, dann ist nämlich das schon mal außen vor, dann sind die Eagles sicher auf 3.
Ja.
Und wenn also Seattle gewinnen würde, dann spielt Philadelphia sicher gegen die 49ers. Wenn San Francisco gewinnt, dann spielen sie sicher gegen die Los Angeles Rams. Also das ist auf jeden Fall extrem spannend und wenn ich wählen könnte, dann müsste ich mir wünschen, sofern ich davon ausgehe jetzt, dass, wie gesagt, Chicago das Ding gewinnt, Detroit, dann müsste ich mir wünschen, dass San Francisco gewinnt, weil ich halte die Rams mit ihrer Art und Weise, die sind natürlich super gefährlich und gut, da gibt's keine schlechten Gegner mehr, aber das haben wir die letzten Male gesehen, haben die Eagles immer gewonnen gegen die Rams. Ich glaube, das Spiel kommt den Eagles entgegen und vor allen Dingen die Rams aus dem heißen bis warmen Kalifornien rüber ins schneebedeckte Lincoln Financial, haben wir gesehen, wie das letztes Jahr lief. Also von daher, sollte Chicago das Ding gewinnen und die Eagles nicht mehr Zweiter werden können, muss ich eigentlich für die 49ers routen, damit dann die Eagles gegen die Rams spielen. Wie sieht's bei dir aus? Wen hättest du lieber?
Was für ein Spiel? Wir zeichnen am Dienstag auf, letzte Nacht gegen die Falcons, auch wieder sehr, sehr unerwartet, dass die Falcons das gewinnen. Die haben ja, glaube ich, auch 21-0 geführt zur Halbzeit oder sowas.
Ne? Das war also verrückt. Bijan
unglaublich.
Hat mir die Fantasy-Krone im Fantasy-Football gewonnen.
Ey, Glückwunsch. Ich bin bei uns in der Liga Vorletzter geworden.
Oh, das ist ein guter Anreiz für die nächste Saison, positiv formuliert.
Kann nur besser werden.
Ja, auf jeden Fall. Ey, ja, bei uns mega gut, ich bin sehr stolz.
Ich schieb's auf keinen Fall auf die anderen.
Ja, solltest auf du auch nicht. Das solltest du da in der Hinsicht wirklich nicht tun. Aber ja, das kann ja nur eine Anomalie gewesen sein und nächste Saison läuft das dann wieder. Ja, ich bin sehr stolz, Flo, muss ich sagen. Ich habe zum ersten Mal die BFL gewonnen, die Burkhauen Football League. Da spiele ich tatsächlich mit 17 Freunden von früher noch. Grüße gehen raus. Und 17 ist schon eine ganze Menge und da bin ich sehr stolz, dass ich mich da durchsetzen konnte und habe das Ding gewonnen mit meinem Team, den Manhattan Megalodons. Habe ich natürlich auch ein cooles Logo-Design. designt. Und Bijan war tatsächlich am Ende der sozusagen der ausschlaggebende Faktor war im Endspiel. Ich habe auch Cook gehabt. Aber der, und jetzt führt es uns wieder zurück zu den Eagles, hat ja nicht so gut ausgesehen gegen die Run-Defense der Eagles.
Charmante Überleitung. Noch ganz kurz für euch, die Wildcard-Round dann zwischen dem 10. und 12. Januar. Jetzt aber dann eben ein ausführlicher Blick auf die Woche 17 und diesen 13-12 Sieg. Tim, zurück zu meiner Frage zu Beginn der heutigen Folge. Ein Spiel, das die Eagles gewonnen oder die Bills verloren haben?
Ich tue mir da so schwer mit diesen, mit so einer Schwarz-Weiß-Aussage jetzt in dem Beispiel, wenn ich gleich sonst natürlich auch mal sehr meinungsfreudig bin. Also gestatte mir zwei Antworten. Defense der Eagles hat für mich dieses Spiel gewonnen. Das ist eigentlich meine Aussage, wenn du von mir nur eine haben möchtest. Wenn du mir einen zweiten Satz gestattest, dann haben natürlich die Eagles deswegen gewonnen, weil Josh Allen am Schluss ein Ding in der Two-Point-Conversion halt nicht an den Mann bringt, was er normalerweise wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen trifft. Und dementsprechend haben sie es natürlich weggeworfen. Also von daher, aber für mich ganz klar, die Defense der Eagles, das war Bombe.
Die Bills hätten am Ende mit einem PAT ja ausgleichen und in die Overtime gehen können. Sean McDermott hatte aber eine andere Idee. Wärst du auch für 2 gegangen am Ende?
Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, also ich habe gestern jetzt auch unterschiedliche Analysen gelesen und gesehen. Ich meine, sie hatten das Momentum auf ihrer Seite, von daher hätte man sagen können, okay, schieß einfach den Ausgleich und dann hätten die schon das Ding irgendwie nach Hause gebracht in der Overtime. Auf der anderen Seite muss man jetzt natürlich auch mal ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, die nächsten Wochen im Hinterkopf haben. Vielleicht formuliere ich es mal so rum. Er war sich, glaube ich, relativ sicher, dass sie die Two-Point-Conversion machen. Die hätte ja auch eigentlich funktioniert. Das Scheme war überragend. Ich weiß gar nicht, er wollte auf Shakir werfen, glaube ich. Genau. Da war er komplett blank. Den muss er treffen, dann haben die das Ding gewonnen. Und wenn du dann die Chance hast, das Ding zu beenden mit einem Sieg und ersparst dir auch noch mal, Stichwort Verletzungsrisiko, die Overtime, war das, glaube ich, keine unclevere Entscheidung.
Ja, plus Momentum. Ich glaube, da willst du dann einfach für 2 gehen, hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Super toughe Bedingungen jedenfalls im Highmark Stadium in Buffalo. Dauerregen. Jalen Hurts und die Offense kommen zuerst aufs Feld und starten gleich mal mit einem Playfake und einem tiefen Ball auf Jahan Dotson, der zwar nicht ankommt, aber irgendwie zeigt ihm, dass Kevin Petullo offensiv vielleicht ein bisschen überraschender und aggressiver agieren will in diesem Spiel.
Ja, also ich fand den Anfang wirklich gut. Ich fand die Schemes gut. Ich fand, das Hurts oft under center war, hat mir gut gefallen. Damit hast du natürlich viele Play-Action-Optionen, ne? Die du dann
irgendwie anschauen kannst. Super, super in diesem Spiel, ja.
Deswegen, ich bleib dabei. Das war absichtlich konservativ in der zweiten Halbzeit. Ob das dann so hässlich sein muss, sei mal dahingestellt, ne? Aber es war absichtlich konservativ und du hast gesehen, auch in den letzten Wochen jetzt auch wieder gegen die Bills, gegen wirklich gutes Team, dass die Offense schon Ideen hat. Also von daher gebe ich jetzt auch mal da Kevin Petullo den Benefit of the Doubt und sage, der weiß schon, was sein Job ist. Und ich glaube, dass wir hier noch Spaß haben werden in den Playoffs.
Lane Johnson ja nach wie vor nicht dabei, Fred Johnson dafür drin, der kann aber auch nichts daran ändern, dass die Eagles 3-and-out gehen in der ersten Possession. Schon trotzdem irgendwie überraschend fand ich, dass die Eagles den Ball 3-mal passen gegen ja eine gute Passverteidigung und eher schlechte Laufverteidigung der Bills und dann noch in diesen Bedingungen, wie du sagst, ne? Opening Drive der Bills dann nicht so schlecht. Safety Marcus Epps schenkt der Offense ein neues First Down mit einem blöden Holding gleich, tippt sich aber selbst auf die Schulter und sagt, der ist on me, also mein Fehler. Und Tim, Marcus Epps macht ein richtig gutes Spiel, ne? 9 Tackles insgesamt, ein richtig wichtiger Stopp dann noch im dritten Quarter bei 3rd and Goal für die Bills auf der eigenen 3. Andrew Mukuba ja auf IR und Marcus Epps macht das in den letzten Wochen richtig, richtig gut, ne?
Außer in der Pass-Coverage Richtung Ende des Spiels, so sah er richtig mies aus. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich hast du recht, fand ich auch, dass es die letzten Wochen wirklich gut gemacht hat. Jetzt gab es natürlich ein oder andere Mal, wo er und auch Quinion Mitchell, was wir gar nicht gewohnt sind, ziemlich exposed wurden von den Bills im Passing-Game. Aber was ich noch mal erwähnen wollte, und da müssen wir jetzt eben auch mal zu Recht sozusagen eine Schelle auf den Hinterkopf geben, in der Hoffnung, dass es besser wird. Wie kann es bitte sein, dass Fred Johnson seinen Helm vergisst im ersten Spielzug und direkt mit einer Strafe startest. Come on. Also, das war für mich schon ein Zeichen. Ja, ich kann jetzt auch sagen, es ist fehlende Konzentration und das Spiel, was er gemacht hat, war auch nicht gut.
Nee, der war so im Tunnel, der hatte so Bock, dass er das einfach nicht, der hat es gar nicht kapiert. Außerdem braucht er keinen Helm eigentlich.
Das mag sein, aber seine Leistung hat mir nicht gefallen und das ist für mich ein klares Zeichen der Unkonzentration. Und Flo, wir haben darüber gesprochen, unnötige Strafen.
Er kriegt ja viele Flaggen, ne?
Ja, und wenn du schon startest im Kick, ja, und startest schon mit einer Flagge, bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist, Alter, da fällt mir nichts mehr ein. Aber gut, sei es drum. Und ja, also von daher hätte das Spiel sicherlich besser beginnen können.
Ich muss noch einen Halbsatz loswerden zu dem, was du gerade gesagt hast. Stichwort Passverteidigung der Eagles, vor allem zweite Halbzeit und so. Also da gebe ich die Blumen aber ganz klar an die Receiver der Buffalo Bills. Da waren Catches dabei. Das ist der absolute Wahnsinn. So, ne? Klar, wenn du dich schlagen lässt auf einer Route, ist eine andere Geschichte. Aber die Catches, die da hatten, da muss man wirklich mal sagen, das ist auch nicht mehr normal, was die gefangen haben teilweise.
Und die Story des Spiels, ich weiß nicht, wer von euch da draußen das Spiel im US-Kommentar gesehen hat, auf Fox, Co-Kommentator, war ja Tom Brady. Und finde ich überragend. Also der hat einfach einen Blick natürlich darauf, auf die Situation. Da kann man drüber reden, ob er jetzt der beste Kommentator ist, aber er hat einfach so unfassbar viel Wissen, was er reinbringt. Das gefällt mir extrem gut. Die Story des Spiels für Tom Brady, und das kommt auf jeden Fall diverse Male zum Tragen, war,
und ich weiß nicht, ob das
waren die Handschuhe. Plastic Gloves versus Leather Gloves. Story dahinter ist, und er hat es super schön erklärt auch, dass diese Plastik... Entschuldigung, jetzt ist mir gerade vor lauter Euphorie das Mikrofon umgefallen.
Du bist ja Fred Johnson heute.
Ja, ein bisschen. Nee, ich bin schon konzentriert, aber ich bin vielleicht zu aufgeregt, nachdem wir jetzt kurz vor den Playoffs stehen. was ich sagen wollte ist, Tom Brady erwähnte, dass diese Geschichte mit den Plastikhandschuhen ja ganz groß geworden ist, nachdem Odell Beckham Jr. diesen unfassbaren One-Handed-Catch damals für die Giants hatte, haben sich dann alle Receiver diese Plastikhandschuhe mit diesem geilen Grip gekauft. Nachteil aber ist, und das hat Tom Brady schön ausgeführt und immer wieder auch darauf hingewiesen, es gab wirklich Spieler, die sie eingeblendet haben, Fox hat da auch gut aufgepasst, die dann auch die Handschuhe gewechselt haben, dass sie natürlich umso mehr slippery sind, wenn Wasser letztlich im Spiel ist. Und die Lederhandschuhe halt mehr aufsaugen. Ne? Also von daher haben wir auch Devonta Smith gesehen, das war auch so ein Plastik-Guy, den einen hätte er gefangen. Und sonst
Dallas Goedert auch vorne,
ja,
der einen sich durch die Hände rutschen lässt. Guckt euch nochmal den Catch von Puka Nacua an, letzte Nacht übrigens. Mit einer Hand wurde als incomplete gewertet. Das war absolut ein Catch. Ich weiß nicht, ob du das Ding auf dem Schirm hast. Also wenn ihr gutes Receiver-Play, ich meine, Puka Nacua ist eh bekannt dafür, ne, sehen wollt, dann schaut euch diesen Catch nochmal an. Ey, der fängt das Ding halt in der Handfläche mit eben diesem Plastikhandschuh, natürlich in vernünftigeren Bedingungen.
In der Halle.
An der Sideline, hat beide Füße drin. Wahnsinn, was der Typ pflückt.
Und wo wir schon bei Side-Stories sind, der Downfall der Rams, die jetzt ja wieder verloren haben, begann zum zweiten Mal in Folge, begann mit diesem wilden Interview von Puka Nacua. Also der junge Mann wird auch gerade ziemlich geflamed in den USA für seine wilden Aussagen, die er so trifft. Und also der muss ein bisschen aufpassen. Geiler Spieler, aber gerade scheint ihm dieses ganze Hollywood-Ding ein bisschen zu Kopf zu steigen.
Das ist manchmal so, ne? Wenn du keine Leute um dich rum hast, die da auf dich aufpassen, könnte es gefährlich werden. Zurück in unser Spiel. Der Drive der Bills endet mit einem Sack von Jalix Hunt gegen Josh Allen. Hunt hatte später noch einen im vierten Quarter, nämlich für minus 19 Yards. Geiler Sack. Insgesamt 5 Sacks von der Eagles Defense in diesem Spiel. Dazu halten sie die Bills zur Halbzeit zu 0. In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas enger. Aber auch, weil die Bills-Receiver, wie gesagt, ein paar richtig gute Catches hatten. Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum. Tim, bitte.
Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Stichwort Jalix Hunt. Der hat in den letzten 4 Spielen 4,5 Sacks gemacht. Also der junge Mann ist richtig heiß. Gefällt mir extrem gut. Und auch das vielleicht nochmal ganz kurz. Und das muss man auch mal sagen. Wie unclever war bitte von Josh Allen, da aus der Field-Goal-Range rauszurennen und dann gesackt zu werden. Ich meine, Jalen Hurts wäre gekillt worden, ne, wenn er das gemacht hätte.
Ja, aber das ist halt Josh Allen, ne?
Ja, also, ja, absolut.
Ich glaube, das hat Brady in der Situation auch ganz gut eingeordnet. Der Josh Allen ist halt bekannt dafür, dass er versucht, dann eben nochmal sich Zeit zu erkaufen. Und er ist ja oft auch erfolgreich in solchen Momenten, dass er da nochmal irgendwie nochmal sich nach hinten rausdreht und nochmal irgendwie minus 5 in Kauf nimmt, in der Hoffnung, dass er die Fendern da wegläuft. Das ist eben nun mal Josh Allen. Insofern hat es, also mich hat es nicht gewundert, mich hat es eher gefreut, dass du so ein Big Player
absolut
hast.
Ich meine, Jalix Hunt spielt wirklich eine gute Saison. Das war ja, Flo, wir haben ja drüber gesprochen vor der Saison, wer ist jetzt der Nächste, der irgendwie so den nächsten Schritt machen könnte. Er ist ja mal wieder, auch weil er in den Playoffs sehr gut gespielt hat, Jalix Hunt gefallen. Und ich habe jetzt auch wieder eine schöne Statistik gesehen, was Howie Roseman in den letzten 4 Drafts gemacht hat, um eine Defense aufzubauen, ist komplett geisteskrank. Ich erzähle euch mal auf, wen er in der Defense-Seite in den letzten 4 Drafts alles gedraftet hat. 2022. Und ihr überlegt selber mal, ob das gute oder schlechte Drafts waren. 2022 und ob einer schlecht war, um das vielleicht mal direkt reinzuschieben. 2022, Jordan Davis, Nakobe Dean. 2023, Jalen Carter, Nolan Smith, Moro Ojomo. 2024, Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Jalix Hunt. 2025, Jihad Campbell, Andrew Mukuba. Flo, was sagen wir dazu?
Alter, ja, das ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Ich frage mich nur immer, ne, also klar, Draft versus, was machst du dann aus einem Spieler in einer Franchise? Da muss ja auch noch was passieren, aber da hat er schon ein ganz glückliches Händchen bewiesen.
Würde ich auch sagen. Also von daher kann man nur sagen, Hats off.
Absolut, absolut. Mir ist noch eins aufgefallen, wenn wir schon bei der Defense sind in diesem Spiel. Ich habe zuletzt selten in einem NFL-Spiel so harte Tackles gesehen,
ja, von der Defense. Krass.
Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja. Also
gegen die Eagles-Defense würde ich niemals spielen wollen. Und jetzt mal nach vorne und auch auf die Playoffs geschaut. Ne? Wie wertvoll, meinst du, ist für Nick Sirianni die Gewissheit, dass dir diese Defense ja immer eine Chance gibt, das Spiel zu gewinnen?
100% und vor allen Dingen, wie viele Turnovers diese Defense auch produzieren kann. Mhm. Das sorgt ja auch wiederum, und ich bleib dabei, dieses Thema werdet ihr von mir heute öfters hören, aber habt ihr dann vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf und ärgert euch vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen weniger, was ja so mein Ansinnen ist, euer Leben schöner zu machen, ist eben dieses konservative Playcalling, ja. Und das kommt natürlich das ja genau, Flo, wie du richtig sagst, wegen dieser Monster-Defense. Und wenn wir uns diese Tackles angeschaut haben, ich meine, dass die Spieler da ihre Bälle zum Teil festhalten konnten, das war schon absurd. Das waren alles extrem faire, Brady hat es auch gesagt, Bilderbuch-Tackles, aber so unfassbar hart. Also das war schon krass. Und das auch noch bei diesen Temperaturen, fast eisige Kälte und Regen. Boah, das hat richtig wehgetan.
Richtiges Footballwetter. Ich mache mir trotzdem lose Sorgen um diese Defense. Das mal als kleiner Cliffhanger für später im Podcast. Warum, erzähle ich euch dann eben gleich. Play Selection im Folgedrive dann. Dreimal Lauf über Saquon Barkley. Ein Pass auf Dallas Goedert, der ihm durch die Finger rutscht. Das war das Ding. Ein Lauf über Will Shipley, der mir in letzter Zeit nicht so gut gefällt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und dann der nächste Punt. Saquon Barkley, Tim. 68 Rushing Yards bei 19 Carries. Zwischendurch sah er auch mal angeschlagen aus. Man muss allerdings dazu sagen, die O-Line, die hat wieder ziemlich gestruggelt, vor allem in Halbzeit 2. Und James Cook auf der anderen Seite hatte auch nur 74 Yards bei 20 Carries. Wie gefällt dir Saquon Barkley momentan? Wie ordnest du seine Leistung ein?
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand das Run-Game wirklich enttäuschend, weil wenn man sich das anschaut, die Bills haben keine gute Run-Verteidigung, die erlauben im Schnitt 5,4 Yards per Carry und die Eagles nur 3,2 erreicht in diesem Spiel, das ist zu wenig, vor allen Dingen auch in den Playoffs, das hat mir nicht gut gefallen. Du hast aber auch schon meines Erachtens die Lösung schon erwähnt. Das Problem ist, dass einfach die O-Line wirklich struggelt. Du siehst, Cam Jurgens, Dickerson, die hatten eine lange Playoff-Run hinter sich, waren da schon verletzt. Die Offseason war kürzer als bei anderen Teams. Dann sind sie in die Saison reingegangen, sich wieder verletzt. Hängt viel mit Verletzungen zusammen. Das Einzige, was ich dann ein bisschen schade fand und auch nicht ganz, um ehrlich zu sein, verstanden habe, war, warum man dann einfach nicht Tank Bigsby zwischendurch auch mehr Carries gibt. Zum einen, um Barkley zu schonen. Du willst auf keinen Fall, dass er sich verletzt, weil dann hast du ein Problem als Eagles. Und Tank Bigsby macht das wirklich gut die letzten Wochen. Also das konnte ich mir nicht ganz erklären, warum man ihm nicht dann ein bisschen mehr Futter gibt. Aber ja, das Run-Game war nicht gut und die Run-Defense auf der anderen Seite, wie gesagt, gegen den James Cook, der eine bester Running Back der Liga war zu diesem Zeitpunkt, war wirklich phänomenal. Das hat mir gut gefallen. Und Stichwort O-Line, Flo, sag gerne, wollen wir es später machen? Stichwort O-Line und Struggling. Gibt es ja auch jemanden, der trotzdem in den Pro Bowl gekommen ist?
Das machen wir gleich, machen uns eben Knick ins Ohr, aber gut, dass du es ansprichst, da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, gab es ja auch Entscheidungen. Lange Reception dann von Brandon Cooks im nächsten Drive der Bills auf so einem Inside-Post, und damit sind die Bills fast schon in der Red Zone der Eagles und im nächsten Play dann dieser Strip-Sack von Jalen Phillips und die Recovery von Jahad Campbell auf der 45 der Bills, der Ball war ewig lange auf dem Boden und echt lustig, wie Jahad Campbell da hinterherläuft und dann den Ball recovert und die Diskussion, war das ein Incomplete Pass von Josh Allen oder eben ein Fumble, Tim? Für mich sah es so aus, als wollte Josh Allen den Ball wieder so an den Körper zurückziehen beim Ausholen. Deshalb die Fumble-Entscheidung für mich richtig. Für dich auch?
100%. Ich finde auch, dass man es wirklich Pass, schön gesehen hat. Kein Pass. Ja. Er holt aus, will das Ding werfen, sieht, der Receiver ist in Coverage, zieht das Ding zurück, genau wie du sagst, zieht es wieder zurück, bricht ab und dann war es halt eben slippery und er verliert den Ball aus der Hand. Also für mich ganz klar kein Incomplete Pass. Und dann aber dieser Effort auch von Chihad Campbell, wie er da hinterher sprintet, ne? Dieser Wille, also auch das wirklich Textbook, wirklich überragend, hat er extrem stark gemacht und das ist toll, wenn man sieht, in der Kobe Dean leider sehr verletzungsanfällig, überragender Spieler, dass du jetzt jemanden getraftet hast, der auch da rangefüttert wird. Wir sagen es immer wieder, das erste Jahr ist typischerweise nicht das Beste. Du siehst bei Cooper DeJean, der Junge wird immer besser. Du siehst bei Quinny Mitchell, er wird immer besser. Und das können wir uns sicherlich auch von Chihad Campbell in seinem zweiten Jahr nächstes Jahr als dann hoffentlich Super Bowl-Sieger hoffentlich auch wünschen.
Hätte Josh Allen doch mal auf den Goat gehört und einen Lederhandschuh angezogen. Der hatte ja auch nur einen an in der Berichterstattung, ne?
Ja, und apropos Goat, Brady, ja, und Brady auch überragend so. bei diesem Tush-Push, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen werden. Brady ist einfach so geil. Er hat auch dann Josh Allen schön in den Bus geworfen. Der hat es irgendwie so formuliert, so nach dem Motto, ja, und dann geht da dieser Quarterback mit 240 Pfund dahin und dann wird sein dicker Hintern über die Linie gedrückt. Fand ich sehr lustig, ja.
Ja, auch diskussionswürdig. Die Tush-Push-Entscheidung der Buffalo Bills haben ja gleich zwei gehabt, erfolgreich und sich vorher und drumherum auch nicht leise beschwert, dass es dieses
Play gibt. Ne? Gut, dass du es jetzt sagst, weil sonst hätte ich mich später aufgeregt. Ich habe mir sogar noch mal dieses Zitat rausgesucht vom gewissen Sean McDermott. Ich meine, ich mag die Bills ja eigentlich, aber umso mehr wir über den Tush-Push reden, umso mehr Teams habe ich auf meiner Non-Like-Liste. Das ist ein bisschen schade. und John McDermott hat gesagt, my biggest concern is the health and safety of the players. Mit Blick auf den Tush-Push und warum er verboten werden soll. Also come on, ich glaube, es gibt kein Team, jetzt wahrscheinlich mittlerweile machen sie sogar am meisten, dass den Tush-Push so oft benutzt wie die Bills neben den Eagles. Also das ist schon ein bisschen scheinheilig und fadenscheinig. Aber gut, so ist es halt.
Es ist deren gutes Recht, aber dann bitte auch nicht beschweren. Hurts dann mit einem super Ball auf AJ Brown, damit die Eagles schon innerhalb der 15 der Bills und hatten ja eine gute Feldposition und kurze Zeit später der Playfake und der Pass auf Dallas Goedert in die Endzone. 7-0 für die Eagles. Ein Turnover macht's möglich. Tim, wieder mal. Josh Allen hatte in den drei Spielen davor nicht einen einzigen Turnover. Fand ich auch ganz spannend. Und damit ist das erste Viertel schon vorbei. Jalen Phillips muss dann humpelnd runter. Da habe ich einen Schreck bekommen. Kam zum Glück wieder in Halbzeit 2. Der spielt nämlich eine richtig starke Saison für die Eagles. Seine Verpflichtung war ja schon ein Volltreffer, oder?
Auf jeden Fall, alles richtig gemacht. Der bringt die Defense der Eagles nochmal auf ein anderes Level, sorgt dafür auch, dass die anderen glänzen können, weil er oft eben halt auf ein Double-Team trifft. Das war sensationell und ich meine, die Eagles werden ihn wahrscheinlich nicht halten können. Aber dann kriegst du, da haben wir auch drüber gesprochen, wenn er nächstes Jahr wieder so gut spielt, würdest du einen Drittrunden-Compensatory-Pick kriegen. Also von daher hast du einen Drittrunden-Pick gegeben. Wenn es gut läuft, kriegst du einen Drittrunden-Pick zurück und der hat dich irgendwie jetzt ordentlich vorangebracht. Da hat Howie wirklich wieder alles richtig gemacht.
Und scheint auch ein guter Typ zu sein für den Lockerroom der Eagles. Dann ein Play bei 3rd and 4, das noch einmal zeigt, wie stark Jalen Hurts aus der Pocket heraus sein kann. Aus der Pocket heraus, denkt dran, Leute. Er findet Devontae Smith nämlich für ein neues First Down in, und du hast es vorhin schon angesprochen, in einem Fenster, das eigentlich gar kein Fenster mehr ist, ne? Also zwischen zwei Verteidigern hindurch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, so ein Laserbeam mittendurch. Warum sehen wir das nicht öfter, habe ich mich gefragt, von Jalen Hurts oder anders?
Weil es Hochrisiko war.
Ja, aber auch Skill, ne? Also ich habe mich halt gefragt, ist genau das der Grund, warum ihn viele Expertinnen und Experten immer noch anzweifeln und kritisieren als Pocket-Passer? Ich meine, ich will diese Hurts-Diskussion jetzt nicht noch mal aufmachen und ich weiß ja auch, wie du darauf reagierst. Trotzdem, also warum nicht öfter da auch Risiko zu gehen? Weil sie konservativen Football spielen wollen mit Anlauf?
Ja. Das ist die einfache Antwort. Und das ist die Antwort. Es ist das Playcalling und das ist absichtlich konservativ. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wird das Ergebnis der Saison zeigen. Wenn die Eagles damit den Super Bowl gewinnen, wurde alles richtig gemacht. Weil am Ende zählen die Ergebnisse. Und dieses Thema mit Hurts als Passer und kann er das oder kann er das nicht? Also die Diskussion ist für mich, dass die können nur Leute führen, die ein Kurzzeitgedächtnis haben. Also wenn das Gedächtnis zurückreicht bis in die Playoffs des letzten Jahres, dann hat man gesehen, was für ein guter Passer auch Jalen Hurts ist. Also erinnert euch einfach auch mal an den Super Bowl. Der kann gut passen. Ja, er ist jetzt kein irgendwie Josh Allen oder Josh Herbert und wie sie alle heißen, die ganzen Jungs. Aber das ist schon ein guter Quarterback. Ja, ist er Top 5? Nein. Ist er Top 10? Ja. Und vor allen Dingen ist er ein Winning Quarterback. Also von daher, ich bin bei dir, Flo. Ich sehe das auch super gerne, diese Würfe in enge Fenster rein. Mhm. Aber dadurch hat halt auch, keine Ahnung, Justin Herbert 5-mal so viele Interceptions wie in Hurts.
Und da bist du dann wieder bei attraktiv versus effektiv. Und bei 3rd-10 zeigt Hurts dann gleich nochmal, was er kann. Entkommt nämlich aus der Pocket und findet AJ Brown für ein neues First Down. Da hat mir die Offense der Eagles sehr gut gefallen. Und ich hatte da das Gefühl, dass sie ihren Rhythmus gefunden haben in dem Spiel. Dann aber gleich wieder 3rd-and-long. Und da gab es einen späten Hit gegen Hurts bei so einem Scramble über rechts, was er ja gut macht. Auf der linken Seite habe ich immer ein paar Zweifel. Es fliegt auch eine Flagge, allerdings war das ein Holding-Call gegen die Bills. Der Hit out of bounds hätte aber auch eine Flagge verdient gehabt, oder wie hast du das gesehen?
100%. Also ich fand, es gab die ein oder andere etwas fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters gegen die Eagles. Jo. Kommen wir später auch nochmal bei einem Pass-Interference-Call gleich drauf. Ja, ja. Aber für mich, das war, also wenn das mal Holmes gewesen wäre, dann wäre der Typ wahrscheinlich für 4 Spiele disqualifiziert worden.
Ja. Ja, lass uns gleich bei den Flaggen bleiben. Bei 2rd-9 gibt es nämlich einen langen Ball auf AJ Brown und keine Pass-Interference, hätte aber eine sein müssen, denn
Tre'Davious sowas White von klar
hält AJ Brown am Arm fest. Also der hindert ihn einfach daran, den zweiten Arm hochzunehmen, oder?
Ja, ich meine, die Schiedsrichter dachten offensichtlich, dass, was natürlich komplett Quatsch gewesen wäre, AJ Brown den absichtlich nur mit einer Hand hätte fangen wollen, hätte ja auch fast funktioniert.
Oder ja, dass er stark genug ist, um sich zu befreien. Ja,
aber der linke Arm von ihm, schaut es euch gerne nochmal an, wurde so klar geklammert, dass er gar keine Chance hatte, den Ball zu fangen. Er hätte ihn zu 100% gefangen. Also es wäre ein ganz klares Pass Interference und Start an der 2-Yard-Linie geworden mit 4 frischen Versuchen, wo wir wissen, das hätte auf jeden Fall funktioniert, selbst wenn der Tush-Push nicht mehr so gut funktioniert. Wenn du ihn 3-mal versuchst, 1-mal wird er schon klappen. Das wäre dann dementsprechend die 14-0-Führung gewesen. So kriegst du einfach Dank auch. Und zum Glück ist er jetzt wieder in Form. Er hat ja sehr geschwächelt, muss man leider sagen. Er hat in den letzten 5 Spielen 5 Field Goals verschossen. Mein Liebling Jake Elliott. Jetzt war er wieder der Alte. Die Eagles haben auch witzigerweise den Longsnapper gestern entlassen. Ich bin mal gespannt, was da passiert.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, da schauen wir mal. Vielleicht holen sie sich ihn wieder zurück, weil er bestimmt nicht geclaimed werden wird. Aber ganz interessante Entwicklung. Könnt ihr da draußen mal im Auge behalten. Aber ja, nach zuvor 5 verschossenen Field Goals in 5 Spielen hat Jake Elliott wieder in schwierigen Bedingungen gezeigt, dass er auf ihn zum Glück noch Verlass ist.
Aus 47 Yards diesmal, und du hast es gesagt, ist ziemlich bemerkenswert. Er hat 5 verschossen in den letzten 5 Spielen. Zwischendurch gab es ja sogar Stimmen, die gesagt haben, Jake Elliott muss sofort weg. Siehst du aber anders, oder?
Ja, Entschuldigung, verschlucke ich mich direkt bei so einer Aussage. Flo bringt mich noch dazu, hier in den Notarzwang anzurufen, bei solchen Aussagen,
dass Jake Elliott
gecuttet werden soll.
Dich.
Ja, okay, ich versuch's. Er ist ja auch Team-Captain. Natürlich sind vergangene Erfolge jetzt kein Grund, schlechte Leistungen für die Zukunft zu rechtfertigen, aber einen gewissen Puffer hat er noch. Hätte er jetzt das Ding auch versemmelt, dann wäre vielleicht die Diskussion nochmal groß geworden. Auf der anderen Seite hast du jetzt ein Team, was in die Playoffs geht, und gehst jetzt wirklich das Risiko ein, dir da noch einen neuen Kicker von der Straße zu holen, weil die guten Kicker sind logischerweise alle unter Vertrag. Das lieber nicht. Von daher umso schöner, dass Jake Elliott jetzt wieder in die Spur gefunden hat.
Dann gleich das nächste Big Play von der Eagles Defense. Du hast vorhin den Effort von Jahad Campbell bei dieser Recovery angesprochen. Hier ein unglaublicher Hit gegen James Cook, der den Ball verliert und Cooper DeJean recovert das Ding. Hast du gesehen, wie er den Defender dann auch wegschubst, bevor er sich auf den Ball stürzt? Ich weiß gar nicht, ob es ein D-Liner war, aber der ist auf jeden Fall geflogen, fand ich irgendwie gut. Aber James Cook war eben down by contact, die Bills dann weiter im Ballbesitz. Aber nicht besonders erfolgreich. Jalen Carter kommt nämlich durch und sackt Josh Allen. Da kracht's schon wieder ordentlich. Gleich danach Reed Blankenship mit einem riesen Open-Field-Tackle. Und die Bills müssen sich in dieser Phase, habe ich so gedacht, des Spiels wirklich jeden Zentimeter richtig hart erarbeiten. Unter Schmerzen, könnte man vermuten. Starke Vic Fangio-Defense. Jalen Carter war die letzten Wochen ja raus mit massiven Schulterproblemen. Ich glaube, Brady hat es auch angesprochen, der konnte noch nicht mal einen Push-Up machen. Ne?
Er sieht der wurde operiert vor 2 Wochen.
Er sieht gut aus, ne?
Es ist verrückt, wie du innerhalb von 2 Wochen nach einer OP wieder so gut aussehen kannst. Das ist schon wirklich enorm. Also vor allen Dingen enorm haben wir gesehen, und da kommen wir gleich auch noch zu einer anderen Geschichte, was er gemacht hat, im positiven Sinne, dass es ja einfach Gold wert ist, dass er wieder da ist. Also der ist schon ein Game-Changer.
Du sprichst natürlich den geblockten Kick an, den ihr euch bitte nochmal in Zeitlupe anschaut und dort nur auf die Finger von Jalen Carter achtet. Also ganz ehrlich, danach könnte ich ein Dreivierteljahr keinen Löffel mehr in die Hand nehmen. Hast du gesehen, wo die Finger sind? Ja. Das ist also Wahnsinn.
Und das bei der Kälte. Also jeder von euch, der schon mal einen Ball abbekommen hat und sei es nur ein Fußball in der Kälte, weiß, es ist nicht angenehm. Oder auch, wie lange er in der Luft stand. Ich meine, der Junge wiegt auch irgendwie, was, knapp 150 Kilo. Ja, das sind halt Athleten. Was das für Athleten sind.
Ja, Wahnsinn. So, die Eagles mit 30 Sekunden auf der Uhr in der Red Zone der Bills. Es reicht aber wieder nur für ein Field Goal, diesmal aus 28 Yards. 13-0 zur Halbzeit. 59 zu 55 Rushing Yards. 115 zu 66 Passing Yards und eben ein Turnover, der zu 7 Punkten führte. Das sah recht souverän, wenn nicht sogar dominant aus. Und am Ende ist es das, was du schon adressiert hast, Tim. Die Turnovers machen zumindest bis hierher den Unterschied.
Ja, das ist so. Ich habe nochmal die Statistik auch rausgesucht, die ich vorhin schon erwähnt hatte, die man auch bei Hard Knocks sehen kann, beziehungsweise seine Aussage. Da gibt's einen, und ich kann es euch mal ganz kurz beschreiben, die in der Ausgabe vor dem Spiel gegen die Commanders hat Sirianni ein Team-Meeting gemacht, was gefilmt wurde von der NFL. Und da hat er auf einem riesen Screen, hat er stehen, the ball, the ball, the ball, turnover battle. Und da drunter steht, und da sitzen alle Spieler und lassen sich das erklären. Wir sind 41 zu 2, when we win the turnover battle. Wir sind 35 zu 6 mit zero giveaways. Und wir sind 53 zu 14 mit einem oder mehr Takeaways. Also die Statistiken sind so krass. Und wie gesagt, das ist das Mindset dieser Philadelphia Eagles in dieser Saison. Es geht wirklich darum, die Turnover-Battle zu gewinnen und damit erfolgreich zu sein. Und der Rekord von jetzt 42 zu 2, wenn sie die Turnover-Battle gewinnen, das ist absurd. Und damit gewinnst du halt auch Championships.
Und darfst eigentlich dann überhaupt nicht mehr diskutieren. Wir machen es trotzdem hier im Brotherly Talk natürlich, sonst wird es uns nicht geben. Hinein in Halbzeit 2, jetzt wird's bitter, in der die Buffalo Bills zuerst den Ball bekommen sollten. Nick Sirianni hatte zur Halbzeit gesagt, jetzt kommt es darauf an zu finishen. Ne? Wahrscheinlich hatte er wenig Idee, wie viel an diesem Satz nach hinten raus tatsächlich dran war. Die Viertel 3 und 4, Tim, so viel können wir vorwegnehmen, aber wieder einmal vor allem offensiv eine absolute Vollkatastrophe. Ne? Hier die harten Fakten zu den Drives der Eagles. Punt, 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 Punt. Ende des Spiels. Nur ein einziges First Down, mickrige 17 Yards insgesamt. Die Bills dagegen mit 210 und 14 First Downs. Wir quälen uns gleich kurz durch. Trotzdem direkt mal die Frage, warum schaffen es die Philadelphia Eagles nicht offensiv zwei ordentliche Halbzeiten zu spielen? Und reicht das, um in den Playoffs möglichst lange erfolgreich zu sein? Ich sag ehrlich, mich nervt's. Und die Frage ist auch, wie lang kann die Defense das noch aushalten? Ich gebe euch gleich noch Zahlen dazu.
Ja, also ich bleib dabei. Wir haben darüber ja gesprochen mit dem konservativen Football. Bislang reicht's. Es reicht auch gegen sehr gute Teams, wie wir gesehen haben.
Das ist ein wichtiger Punkt übrigens. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Denn auch mit diesem Sieg zeigen die Eagles natürlich, dass sie das Kaliber haben, solche Gegner einfach zu schlagen. Ne? So kann man es auch sehen. 100%.
Und auch da jetzt mal von der Defense was reingeworfen. Seitdem, und du hast ihn angesprochen, Jalen Phillips da ist in Woche 10, lassen die Eagles nur 14,5 Punkte im Schnitt gegen sich zu und sind damit die beste Defense der NFL. Was dann das Ganze noch beeindruckender macht, ist, dass 5 der 8 Teams, die gegen die sie gespielt haben, seitdem Jalen Phillips an Bord ist, sind Top 10 in Offense. Also von daher, das ist unfassbar, diese Defense. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Die Offense hat gezeigt, in den Szenarien am Anfang des Spiels, wo sie eben noch ein bisschen mehr Risiko geht, dass sie schon auch schematisch in der Lage ist, so einen Gegner, so eine Defense vor Probleme zu stellen. Ich bin wieder optimistisch. Du siehst mich auf dem optimistischen Pfad. Ich bin sehr optimistisch, was die Playoffs angeht. Aber ich bin bei dir. Du hast natürlich keine Garantie, dass es immer so läuft mit der Defense. Aber wie gesagt, die Offense kann auch anders spielen. Das hat sie gezeigt. Das hat sie vor allem auch am Anfang gegen die Bills gezeigt.
Erster Drive der Patullo Offense endet mit einem Punt. Und hier sehen wir gleich wieder, was wir so häufig gesehen haben in dieser Saison. Nämlich, dass Saquon Barkley schon hinter der Line of Scrimmage so tanzen muss und für Raumverlust getackelt wird. Ich möchte mit dir jetzt über Cam Jurgens sprechen. Du hast es ja schon einmal hier bei uns ziemlich deutlich gesagt, Cam Jurgens spielt echt nicht gut zurzeit. Ne? Umso erstaunlicher, dass er einer der 5 Pro Bowl Selections bei den Eagles ist. Daneben Zach Bourne, Jalen Carter, Cooper DeJean und Quinion Mitchell. Warum struggelt Cam Jurgens und wer fehlt dir im Pro Bowl Roster der Philadelphia Eagles?
Also du hast es angesprochen, das zeigt vor allen Dingen ja eins, weil dass Cam Jurgens keine gute Saison spielt, das ist jetzt nicht nur uns aufgefallen, das hat man auch im Spiel gegen die Bills wieder gesehen bei der einen oder anderen Situation, ja. Weil er einfach ähnlich wie Dickerson nicht fit ist. Das ist das große Problem. Das führt dazu, dass er Probleme hat, dann auch im Blocking. Und das tut natürlich Saquon massiv weh, weil natürlich er oft durch die Mitte geht. Und wenn der Mitte halt irgendwie Dickerson und Jurgens nicht gut blocken, dann hat natürlich Saquon Probleme im Run. Von daher zeigt das einfach eindeutig, dass die Art und Weise, wie dieser Pro Bowl Selection Prozess zustande kommt, nämlich über die Votes auch der Fans und eben nicht nur Spieler und Trainer und Experten, dass das so keinen Sinn macht. Also ich freue mich, um es mal positiv zu formulieren, extrem für Cooper DeJean und Quinion Mitchell und genauso natürlich auch für Zach Bourne, aber dass auch zum Beispiel ein Jalen Carter, der unzweifelhaft einer der besten Interior D-Liner ist in der NFL und das verdient hat, generell nominiert wird bei so vielen Verletzungspausen plus der einen Sperre, die er noch hatte, macht genauso wenig Sinn. Und
warum nicht Jordan Love geben, ne?
Ja, also Entschuldigung. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, weil da fehlt nämlich einer, der wirklich eine Pro Bowl-Saison spielt, neben Jalen Carter, beziehungsweise ihn sogar vertreten hat, als er weg war. Und das ist ja ein paar Mal vorgekommen, Jordan Davis. Also von daher, ich freue mich sehr für die Jungs. Das ist eine coole Auszeichnung. Dieser Auswahlprozess ist Quatsch. Dafür kann aber Cam Jurgens und Jalen Carter nichts. Aber für Jordan Davis tut es einem ein bisschen leid.
Cooper DeJean und Quinion Mitchell zum ersten Mal nominiert, alle anderen bereits zum zweiten Mal. Und Zach Bourne ist da drin, so für mich der Einzige, der wirklich auch konstant ist, total verdient hat. Wobei, also Cooper DeJean, Quinion Mitchell natürlich auch, aber Zach Bourne ist so eine feste Konstante seit 2 Jahren mindestens. Und das ist irgendwie, das ist sehr beeindruckend, was der macht, auch in diesem Spiel übrigens. Hat noch ein sehr, sehr wichtiges Play nach hinten raus. Braden Mann übrigens mit dem nächsten überragenden Punt, der auf der 1 der Bills liegen bleibt. Super unglücklich, denn Cameron Latu steht mit dem, mit dem großen C auf der Goal-Line, als er den Ball berührt. Bitter. Damit Touchback. Dummer Fehler, Tim, der muss ihn gar nicht, der muss ihn ja gar nicht so festhalten.
Ja, wirklich ein extrem dummer Fehler. Darf dir auf keinen Fall passieren. Zum Glück ist nichts Schlimmes damit mit hinten rausgekommen, weil die Eagles noch gewonnen haben. Aber das darf nicht passieren. Das ist einfach nur dämlich. Und Mann, du hast ihn zu Recht gelobt. Als Special Teams Lover muss ich da nochmal einen draufsetzen. Unseren Panther Braden Mann. Der hat eine herausragende Leistung abgeliefert mit durchschnittlich 55 Yards pro Punt.
Also das war unter höchstem Druck in Teilen übrigens.
Also genau, und unter extrem schlechtem Wetter.
Ja, und genau, ich habe nämlich oft gedacht, also fang bitte den Ball, bevor du ihn schießt. Fang ihn, weil das ist die erste große Aufgabe in solchen Bedingungen, ne?
Ja.
Großartig. So, Moro Ojomo hat dann einen Sack. Die Defense gibt den Eagles immer wieder die Chance, den Spielstand zu erhöhen oder zumindest die Uhr runterzuspielen, aber Petulos Unit kann einfach überhaupt nichts draus machen. Devontae Smith gibt alles, unglaublich guter Catch für neues First Down in der nächsten Angriffssequenz. Aber Buffalo challenged die Entscheidung und bekommt recht. Ich sehe es ein bisschen anders, ohne da die grüne, Kelly-grüne Brille aufzuhaben. Denn es geht hier ja um die Frage, Tim, ob Devontae Smith beim Catch die Kontrolle über den Ball verliert. Und das ist meiner Meinung nach nicht passiert. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich sehe es genauso, Flo. Er hat den Ball gefangen, er hat ihn unter Kontrolle und natürlich berührt der Ball dann auch den Boden. Aber ich bin
aber
bei
das
dir.
Ist egal.
Kontrolle,
ist
genau.
Genau, es geht um die Kontrolle und die hat er meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich genauso. Guckt es euch mal an und bildet euch mal eine Meinung, aber ich bin total bei Flo. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Das ist anders, als wie man es sonst sieht, wo der Ball dann so ein bisschen rumschwabbelt und der Körper ihn dann quasi wieder fixiert. Das war da nicht so.
Dann wieder Punt, Jahard Campbell dann mit guter Passverteidigung. Ich fand, nochmal, er ersetzt eine Kobe Dean richtig gut. Und dann bekommt Quinion Mitchell eine DPI, die ich auch nicht so richtig verstanden habe. Hast du die verstanden?
Nein. Das war wieder eine dieser Schiedsrichterentscheidungen, wo ich sage, bisschen eigenartig, ein bisschen einseitig auch. Also bin ich bei dir. Das war viel zu wenig für mich. Also ganz kurz den Arm dran, aber das ist zu wenig. Wenn das gepfiffen wird, dann hast du jedes Spiel irgendwie 8 Pass Interference.
Das ist so. Ich habe vorhin gesagt, die Buffalo Bills Receiver haben wirklich, also sehr, sehr gut gespielt in Halbzeit 2 in Teilen. Tyrone Shavers zum Beispiel, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, mit einem super Catch für die Bills, der zu First and Goal führt, gegen Quinion Mitchell übrigens. Das ist einfach Skill, finde ich, gepaart mit so ein bisschen Glück. Dritter und Goal dann, und hier ist dieser starke Stopp von Marcus Epps gegen James Cook, damit vierter und Goal, und Josh Allen wird wirklich unmittelbar vor der Goal-Line gestoppt, nämlich von Zach Bourne mit einem überragenden Tackle, zumindest bringt er ihn so aus dem Gleichgewicht, ne? Die Eagles bekommen den Ball dann an der eigenen Goal-Line, wieder die Defense, Tim, Epps und Bourne mit Tackles innerhalb der 3-Yard-Linie verhindern den Touchdown gegen Josh Allen und die Bills. Wahnsinn. Ich finde so, da musst du einfach mehr draus machen. Und da muss ich auch mal Stopp sagen und finde diesen Satz, jetzt musst du weiter konservativen Football spielen. Also ja, aber da finde ich, musst du effektiven Football spielen. Die Defense gibt dir so viel und du machst so wenig draus. Mir persönlich ist das zu wenig. So, jetzt kannst du mir widersprechen oder mir beipflichten, aber ich finde, das ist einfach nicht stark genug.
Ja, ich glaube, ihr da draußen habt jetzt so ein bisschen die zwei Sichtweisen gesehen auf die Eagles. Schreibt uns gerne mal, wie ihr das seht. Seid ihr eher bei Flo, der sagt, naja, da will ich schon mehr sehen, oder seid ihr eher bei Tim, der sagt, naja, jetzt sind wir halt auf diesem Trichter, die Turnover-Battle jedes Mal zu gewinnen.
Ja, aber ich finde, also wenn ich das noch sagen darf, ich will ja kein Spektakel, ich will ja keinen Zirkus in dem Moment, ja, und diese engen Fenster und so. Aber du musst doch kreativ genug sein als Petullo und Sirianni, um eben nicht den Ball irgendwie dreimal zu laufen oder irgendwie noch ein Screen zu werfen, so für anderthalb Yards Raum gewinnen und dann den Ball wieder herzugeben an der eigenen Eins. Das kann es ja nicht sein.
Ja, vielleicht sind sie zu ängstlich. Sie sind wahrscheinlich der Meinung, dass die Art und Weise, wie sie spielen, sie zum Super Bowl gebracht hat im letzten Jahr, und sie führen die jetzt einfach fort. Let's see, ob das funktioniert. Es gibt ein Risiko, bin ich bei dir, Flo, dass das nicht immer gut geht. Schauen wir mal. Aber schreibt uns gerne mal, was ihr denkt. Sollte das Spiel, das Offense-Spiel geändert werden, oder sollte man es jetzt erstmal so weiterführen?
Zumindest sollte man es anpassen und ein bisschen kreativer werden, finde ich. Die Eagles gehen 3-and-out und damit haben die Bills natürlich eine super Feldposition zum Start des vierten Quarters. Josh Allen allerdings leicht angeschlagen, ne? Das Sprunggelenk, das war offenbar irgendwie kaputt, macht aus einem sehr mobilen Quarterback zumindest einen ausrechenbareren und eben nicht mehr einen ganz so mobilen. Bei 3rd-and-8 zu Beginn des vierten Quarters der Sack von Jalix Hunt gegen Josh Allen für diese minus 19. Damit sind sie raus aus der Field Goal Range, müssen punten, und da habe ich gedacht, jetzt bringen die Eagles das Ding easy nach Hause. Du auch?
Ja, ich war zumindest relativ optimistisch, aber der Optimismus war etwas verfrüht.
Ja, allerdings. Zwei Läufe dann über Saquon Barkley für insgesamt 4 Yards, 3rd-and-6. Hurts muss scramblen und wirft den Ball weg. 0-for-6 ist er zu diesem Zeitpunkt in Halbzeit 2. Der Punt-Return dann gut und dann sind die Bills gleich wieder in der Hälfte der Eagles. Und in diesem Drive merktest du dann, und das ist die Sache, auf die ich noch unbedingt zu sprechen kommen wollte heute, du merktest, dass die Eagles D-Line bei so einem Pensum und so einer Intensität irgendwann auch mal wahnsinnig müde wird. Ich meine, wen wundert's, ne? Mhm. Am Ende dann die Bills-Version vom Tush-Push, Touchdown Josh Allen. Und der Extrapunkt, ja, der wird eben geblockt, und zwar von Jalen Carter. Und wenn du dir den weiteren Verlauf dieses Spiels anschaust, dann war das der Gamechanger, ne? Gegen die Rams hat er ja auch schon so einen geblockten Kick. Wahnsinn.
Ja, unfassbarer Effort vorbildlich. Also die Kommentatoren sagen es auch immer wieder, das siehst du bei den Eagles erstaunlich oft, bei anderen Teams eher weniger. Dieser Einsatz im Special Team von auch Startern, das ist wirklich super.
Ja, auch nicht unterschätzen, solche Plays, ne? Es wird auch gezielt trainiert, glaube ich, und da legst du dann den Fokus drauf. Und irgendwann wird sich das auszahlen, ne? Wenn du wirklich Zeit investierst, Zeit da reinsteckst, dann wird sich's irgendwann bezahlt machen. Und das hat es hier ja auf jeden Fall. 13-6 jetzt dann entsprechend und noch 5 Minuten zu spielen. Und nicht vergessen, für die Bills ging es hier auch noch um den Division-Sieg, ne? Die mussten dieses Spiel gewinnen, und dass sie das wollen, das zeigen sie dann auch, also zeigen nicht nur die Fans im nächsten Drive der Eagles, war übrigens super laut da im Stadion, sondern die Defense der Bills zeigt das auch. Sie hält, die Eagles gehen wieder 3-and-out bei 3rd Versuch, ein langer Ball auf Devontae Smith, den er nicht fangen kann. Da habe ich mich gefragt, hätte der den fangen können, fangen müssen, oder war es der Regen und waren es die rutschigen Handschuhe? Man weiß es nicht, ne?
In den meisten Fällen fängt er den. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, das ist so. Das ist so. So, und dann 3. und 9 beim Two-Minute-Warning. Cooper DeJean mit dem Stopp hat wieder mal einen Ausnahmetakt. Der ist ja, glaube ich, auch Player of the Game oder so geworden im Anschluss. Ne? Auch 9 Tackles, wie Marcus Epps. So viele wie noch nie übrigens in seiner Karriere. Und bei 4. und 10 kommen die Bills mit diesem Trick-Play um die Ecke. Da ist Shavers wieder. Ja, es war geil. Ne? Mit so einem, wie nennt man das, irgendwie Hook and Trailer oder so. Ne? Also Shavers fängt den Pass und dann der Lateral zu einem Mitspieler. First Down, voll das Momentum-Play, fand ich. So, da wurde es dann noch mal lauter im Stadion. Und dann noch dieser lange Pass auf Brandon Cooks in die Red Zone. Und als er den fängt, da habe ich das Spiel abgeschrieben. Ich weiß nicht, wie du. Da habe ich gedacht, okay, die Eagles verlieren das Ding noch.
Ja, also ich habe, was ich wirklich gedacht habe, war, okay, sie machen jetzt den Ausgleich und in der Verlängerung verlieren sie, weil die zweite Halbzeit, wie du es gesagt hast, haben die Eagles ja offensiv nichts mehr zustande gebracht und die Bills haben das Heft des Handels in der Hand gehabt. Als die dann schon beim ersten Mal, das wurde dann wieder zurückgepfiffen durch das Timeout, gesagt haben, sie gehen auf 2, da habe ich schon gesagt, so, okay, ich traue es auf jeden Fall der Defense zu, die Two-Point-Conversion zu verhindern. Aber klar ist das natürlich ein Risiko. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Flo, oder ob ihr da draußen es wisst, statistisch, wie oft ein Two-Point-Conversion klappt. Ich habe kein Gefühl dafür. Ich weiß nur nicht immer.
Ja, ich weiß nur, dass Onside-Kick ja so verschwindend gering
genau.
ist.
Genau. Deswegen schickt uns das gerne mal, wenn ihr die Statistik findet. Und da dachte ich mir aber nur bei der Defense, wissend, dass es nicht so oft klappt, die Two-Point-Conversion, habe ich schon Chancen gesehen. Und vor allen Dingen hatte ich die Hoffnung, dass nicht irgendwie Josh Allen anfängt, da irgendwie rumzulaufen, weil dann hätte ich schwarz gesehen.
Der läuft den rein. Ja, der läuft den rein. Da ist ihm auch der Knöchel egal, ne? Und da ist er einfach auch zu physisch. Das macht er einfach wahnsinnig gut. Lass uns die letzten Sekunden da nochmal. Ja, weiß nicht, ob wir sie genießen, aber zumindest zusammenfassen. Josh Allen läuft dann ja noch mal bis zur 3. Die Bills nehmen dann Timeout mit 23 Sekunden auf der Uhr. Und dann fängt Dawson Knox den Ball scheinbar in der Endzone. Er ist aber kurz an der 6-Inch-Line. Dann heißt es 4. und Goal mit noch 6 Sekunden zu spielen. Auch eine komische Regel mit diesem 10-Second-Runoff. Ne? Also das ist ja... Ich meine, die werden bestraft dafür, dass der Ref Touchdown zeigt. Ne? So, also das ist ja irgendwie, das ist eine absurde Regel, finde ich. So, und dann eben wieder Tush-Push, wieder Josh Allen, 13-12 und sie entscheiden sich für 2 zu gehen. Der Pass ist aber unvollständig. Shakir völlig offen in der Endzone, aber Josh Allen, der verkackt den einfach, ne? Platziert den Ball einfach zu weit links. Damit zittern sich die Eagles zum Sieg, 13-12 am Ende. Wir fassen mal zusammen. Starke Performance von der Defense. 5-6 gegen Josh Allen. Dazu ist die beste Rushing-Offense der Liga überhaupt nicht ins Rollen gekommen. Die Bills sind als drittbeste Scoring-Offense in dieses Spiel gegangen mit einem Schnitt von 28,9 Punkten, Tim. Am Ende haben sie es nur auf 12 gebracht. Cooper DeJean super stark. Jalen Carter mit einem guten Comeback nach der Verletzung. Jalen Hurts 13 von 27 für 110. Aber 0 von 7 in Halbzeit 2. Ich finde nach wie vor, er ist nicht das Problem bei den Philadelphia Eagles. Nur ein First Down in der zweiten Halbzeit, insgesamt nur 17 Yards. Das ist mir viel zu wenig, viel zu unkreativ. Die Eagles hatten den Ball insgesamt nur 8 Minuten und 45 Sekunden im 3. und 4. Viertel. Jetzt nochmal die Zahlen, die belegen, da ist es doch kein Wunder, dass die Defense am Ende ganz schön durchpusten musste. Ich habe lose Sorgen, was das angeht. Ja, wir können auch durchpusten oder durchatmen, denn die Eagles haben noch die Chance auf den Nummer 2 Seed in der NFC und mit diesem Spiel dann eben ja, endgültig gezeigt, dass sie in der Lage dazu sind, den Super Bowl erneut zu gewinnen mit Siegen gegen solche Gegner. Habe ich irgendwas vergessen?
Du hast etwas ganz Entscheidendes vergessen, Flo. Ich gebe dir die Chance, nochmal drüber nachzudenken, was du vergessen hast. Du hast so eine schöne Lobesliste gehabt. Was hast du da vergessen? Die Special Teams, ich helfe dir.
Ach so, ja.
Also nach dem Spiel die Special Teams nicht noch in deiner Ruhmesliste mit drin zu haben, ne? Mit Braden Mann, mit überragendem Punting, Jake Elliott, der wieder zur alter Stärke zurückgefunden hat. Nein, also du hast es super zusammengefasst, aber das musste ich noch ergänzen.
Ja, was keiner weiß, das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, denn der Special Teams Experte im Brotherly Talk ist Tim. So. Mit einem Augenzwinkern.
Also ich glaube, um vielleicht noch von meiner Seite einen letzten Satz zu diesem Spiel zum Besten zu geben. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, was das für ein moralischer Boost ist. Ne? Ich glaube, die so ein Spiel bei den Bills zu gewinnen, die seit 3 Jahren das erste Mal zu Hause verloren haben mit Josh Allen, das ist ein unglaublicher moralischer Boost für diese Mannschaft, die, glaube ich, die Jungs dann noch tiefer zusammenschweißt. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Momentum-Swing, weil natürlich alle gesagt haben, ja, jetzt haben die Commanders weggehauen, jetzt haben die Raiders weggepustet. Das sind ja alle schlechte Teams. So, jetzt haben sie ein absolutes Top-Team geschlagen. Wenn auch nicht schön, ist es so wichtig für die Moral, glaube ich, aktuell, bevor du jetzt wieder gegen die Commanders, gegen ein schwaches Team spielst, vor den Playoffs noch eins der absoluten Top-Teams der AFC geschlagen zu haben.
Ja, gut für die Moral auch bei Headcoach Nick Sirianni, weil es so gut passt, bespreche ich es hier einmal mit dir. Ihr habt es alle gesehen, im Tunnel ist Nick Sirianni mal wieder laut geworden, hat Trash getalkt. Die Reaktion von AJ Brown neben ihm spricht Bände, wie ich finde. Wie ordnest du das ein? Wie empfindest du das? Jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, er ist halt ein emotionaler Typ, lass ihn mal. Aber ich muss sagen, ey Junge, lass es einfach, es ist peinlich.
Als ich das gesehen habe auf Twitter, ich bleib mal beim alten Namen, als ich das bei Twitter gesehen habe, wusste ich sofort, was Flo ansprechen wird in unserer heutigen Folge des Brotherly Talks, weil Flo hasst das ja wie die Pest, ihr wisst es ja da draußen. Und ich sag so, I couldn't care less, weil ich sag natürlich, also mir gefällt es auch nicht. Ja, pass auf, ich begründe es auch. An sich gefällt es mir auch nicht und das ist ein bisschen Kindergarten. Jetzt kommt aber das Aber und warum ich deswegen so wenig care über diese Sache. Nick Sirianni, man wirft ihm vieles vor, vieles zu Recht, manches zu Unrecht. Man sagt aber, auf das sich alle einigen können, der Mann ist einfach nur ein CEO, in Anführungszeichen. Das kann man positiv oder negativ formulieren. Viele sagen, er macht kein offensives Playcalling, er macht kein defensives Playcalling. Was macht er eigentlich? Ja, er ist einfach nur so ein Executive Director, der quasi so übergreifend so diese Culture setzt. So, und das ist genau das, was er macht. Dieses ugly, dirty, ein bisschen, ja, keine Ahnung, aggressive oder vielleicht sogar ein bisschen sehr aggressive, was eben halt auch dieses Philly-Team vor allen Dingen auch in der Defense auszeichnet. Diese Team-Culture, wir sind, no one likes us, we don't care. Dieser Spruch, den du in Philly auf allen T-Shirts siehst, das lebt er den Jungs halt vor. Wie gesagt, ich will das jetzt überhaupt nicht beschönigen und natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber das sind diese Dinge, die diese Kultur in dieser Mannschaft definieren. Und dieses Team hat eine Kultur, ich glaube, darüber sind sich alle einig. Und das kaufst du dir damit ein. Das ist meine Sichtweise darauf. Deswegen sage ich, solange es funktioniert und das Teil dieser Kultur ist, kann ich damit leben. Wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, wird es peinlich.
Ich finde es jetzt schon peinlich. Das Ironische daran ist, dass ich voll der Talker bin im Sport.
Ja, das sind ja die Besten, ja, die sich dann beschweren.
Ja. Bist du ein Trash-Talker?
Also früher, als ich noch selber gespielt habe, Fußball, ja, da war ich auf jeden Fall ein Trash-Talker. Ich finde, das muss auch sein und man kann ja auch den Gegner so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Aber es hat natürlich Grenzen. Das von Sirianni zum Beispiel, jetzt muss ich auch fairerweise sagen, das ist ja noch harmlos, ne? Weil er sagt es, er beleidigt ja jetzt da keinen persönlich oder sonstiges, ne? Das ist ja beim Trash-Talken oft anders, auf dem Spielfeld vor allen Dingen. Das ist ja noch harmlos, wenn er irgendwas den Zuschauern zuruft oder sowas. Also ich finde, er hat auf jeden Fall keine Grenze überschritten. Darauf können wir uns einigen.
So, kurzer Blick voraus. In Woche 18 geht es dann gegen die Commanders. Was können wir da erwarten? Wir haben es eigentlich schon angerissen. Ne? Starter, ja, nein. Was werden wir da sehen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, so haben wir es zumindest auch die letzten Jahre bei den Eagles gesehen, dass die Starter nicht komplett Rest kriegen werden. Vielleicht der eine oder andere, wenn er noch, also zum Beispiel, ich würde auf keinen Fall Lane Johnson jetzt reinbringen, auf gar keinen Fall. Der soll weiter noch eine Woche sich ausruhen. Ich würde vielleicht sogar drüber nachdenken, vielleicht Jalen Carter noch mal eine Woche Pause zu geben. Aber die anderen, die Gesunden, würde ich auf jeden Fall erstmal spielen lassen, sofern oder solange, bis dann dieses Szenario eingetreten ist, was Flo und ich uns erhoffen und was wir am Anfang der Folge erwähnt haben, dass du dann führst im zweiten Viertel, vielleicht sogar zur Halbzeit erst, aber dass du vor der Halbzeit führst und dass du mit der zweiten Halbzeit dann die Backups agieren lassen kannst, das würde ich mir wünschen, weil ich will auf jeden Fall, dass die Eagles dieses Spiel gewinnen, weil du weißt nie, für was das Seeding gut ist und mit ein bisschen Glück hast du eben den Number 2 Seed und diese Chance solltest du auf jeden Fall versuchen zu nutzen.
Gut. Dann feiern wir jetzt den Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills und unsere 50. Podcast-Folge. Vor allem aber feiern wir euch, Danke, dass ihr dabei wart in diesem Jahr. Wir freuen uns auf ein gemeinsames 2026 hier im Podcast. Natürlich machen wir weiter und wünschen euch jetzt einen wirklich guten Rutsch ins neue Jahr. Tim, Vorsätze, gibt's sowas bei dir?
Dass ich überlegen muss, spricht schon Bände. Nein, ich hab mir keine Vorsätze gesetzt.
Ich auch nicht.
Wir haben ja so ein bisschen drüber gequatscht am Anfang, bevor wir den Podcast jetzt aufgenommen haben. Und ich bin da komplett deiner Meinung. Man sollte generell eigentlich versuchen, so zu leben, dass es passt, ohne dann irgendwie immer zum Stichtag 1.1. irgendwas ändern zu müssen. Weil das zeigt ja irgendwie, dass du in der Zeit davor was falsch gemacht hast. Also wie jetzt die Amerikaner würden sagen, und das ist dann, jetzt könnte auch so ein Jalen Hurts Posterspruch sein für so ein Wandtattoo, lebe jeden Tag, als wäre es dein Bester.
Ah, oh, sehr schön. Sehr schön. Ja.
Nein, also von daher auch von meiner Seite euch einen guten Rutsch. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne, bewertet den Podcast, wenn er euch gefällt. buymecoffee.com, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Hat uns super viel Spaß gemacht mit euch. Wir hatten extrem viele Interaktionen, wissen das extrem zu schätzen und freuen uns auf ganz, ganz viele weitere 50 mindestens Folgen.
Mindestens. Ich habe kurz Kevin Patullo geschrieben, ob er Vorsätze fürs neue Jahr hat. Er hat gesagt, am 1.1. absoluter Neustart. Er wird viel kreativer und viel aggressiver.
Oh je, ab dann geht's bergab.
Nein, so können wir doch nicht rausfliegen.
Turnover-Battle mit irgendwie, Optimismus.
Ich habe parallel auf Sirianni geschrieben, der hat gesagt, Turnover-Battle gewinnen und ganz viel Trash-Talken, dann geht's schon.
Ja, sehr gut, dann halten wir uns doch mal an Nick Sirianni.
The ball. So, das war der Brotherly Talk für diese Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und go Birds.
Go Birds.